empty form, grassy peak. Annulling season 14. Presented by We I. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by VIG, Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 12. Gast in Season 14 ist Gernot Heitzinger, selbstständiger Berater für Asset- und Risikomanagement, gerichtlich beeideter Sachverständiger, Experte Asset Allocation, Portfolio-Konstruktion und Alternative Assets. Und seit kurzem selbstständig und jetzt bei mir im Studio. Lieber Gernot, servus und herzlich willkommen.
Hallo, servus Christian, danke.
Ich freue mich, wir haben uns getroffen irgendwo mal beim, ja, vis-à-vis vom Donnerkanal, gesagt, jetzt machen wir mal einen Podcast und du hast gesagt, ja, passt perfekt, bin jetzt selbstständig, aber Karriere, Werdegang, Podcast. Wir beginnen in der erste Bank damals und parallel zu deinem Studium, wenn ich mich recht entsinne, aber bitte in eigenen Worten.
Richtig, ja, also ich habe als Werkstudent begonnen im Jahr 1990, mitten im WU-Studium, nach Gymnasium Matura Geld gebraucht, weil die Börse ist damals nicht so gut gelaufen. Wir haben schon während Studien begleitend uns ein bisschen mit Börse beschäftigt.
Wenn ich fragen darf, war das damals in der Klasse ein Börsenspiel oder so ein Freundeskreis? Oder?
Ein Freundeskreis, den ich in Wien kennengelernt habe und wo wir unser Ferialpraxisgeld mit dem ersten Börseboom in Wien ein bisschen aufgebessert haben.
Mhm, schön.
Das geht alles recht leicht, an die Märkte nach oben gehen und dann kamen so Dinge wie Gorby Crash, was es damals geheißen hat, und so 1991 wurden die Zeiten nicht mehr ganz so einfach, wie wir sie 1988, 89 kennengelernt haben. Und dann haben wir gesehen, dass alles, was man vorher verdient hat, auch sehr schnell wieder weg sein kann. Wir haben auch gesehen, dass Leverage ein bisschen wehtun kann und alles Dinge, die sehr wertvoll waren für den weiteren Werdegang. Mhm. Und dann war Geld angesagt, weil man konnte das nicht immer von den Eltern finanzieren lassen. Und dann hat man sich gefragt, was kann man eigentlich?
Entschuldigung, ich muss schon wieder unterbrechen. Ich kann mir das so vorstellen, hey Papa, Mama, ich brauche ein bisschen Leverage. Habt ihr Kohle für mich oder so?
Es war ein bisschen anders. Ja, es war eher so, dass man gesagt hat, man hatte ein bisschen zu viel Leverage und Mama, Papa, jetzt muss man,
Margin Call.
Braucht man einen Margin Call. Und jetzt nicht in dramatischen Ausmaßen, aber es war alles sehr lehrreich für die weitere Zukunft. Und das hat mich eigentlich auch dorthin gebracht, wo ich gesagt habe, das interessiert mich. Zahlen haben mir schon immer gefallen. Und das ganze Thema Kapitalmarkt, das von allen Nachrichtenlagen und so weiter, es war einfach eine spannende Geschichte und die mich bis heute fesselt und nicht loslässt.
Und du hast dann 93, glaube ich, fix angedockt bei der Erste Bank damals.
Richtig, genau,
ja. Im Sales für Institutionelle.
Ja, also in Summe war das angesiedelt in der Tochter für Wertpapierhandel und dort ist man halt an dem Handelsdesk gesessen und ich
erste
war für
die Invest
Betreuung,
Consult,
erste ne? Invest ja, Consult genau. damals ja. und ich war für die Betreuung der institutionellen Kunden auf der Aktienseite anfänglich zuständig, habe den Ötop Market Maker für die Terminbörse gemacht und diese Dinge.
Schöne Zeit, habe ich auch gute Erinnerungen dran. Und du bist dann Fondsmanager geworden bei der heutigen Erste Asset Management. So steht es auch auf LinkedIn, aber die haben natürlich früher anders geheißen. Und das ist auch ein bisschen österreichische Investment-Fonds-Geschichte, was jetzt dich als Gast hier betrifft, weil du sowohl beim EK Stock Austria als auch beim Vienna Invest, der eine von der Erste Group quasi und der Investment-Fonds-Tochter, der andere kommt aus der Giro, ja zuständig warst. Sprech mal über diese Zeit. Wie ist es dazu gekommen, dass ein Sales-Mitarbeiter dann zum Fondsmanager wird?
Ja, wie gesagt, also es war eigentlich eine Zeit, wo man Wertpapierhandel, ob das jetzt Sales-Desk oder Handelsdesk war, nicht wahnsinnig viel. Ich war für die Betreuung unter anderem unseres Fondsmanagers zuständig. Okay. Der Fondsmanager hat dann seinen Job gewechselt und hat gesagt, naja, mit österreichischen Aktien kennt er sich eigentlich sehr gut aus, der Heitzinger, und hat mich dort vorgeschlagen und ich wurde dann eben auch ausgesucht, das zu machen. Und ich muss sagen, retrospektiv war das wahrscheinlich eine der besten Zeiten in meinem Leben. Das war wirklich ganz wunderbar, weil man damals auch noch verglichen mit heute wahnsinnig viele Freiheitsgrade hatte und dort wirklich viel machen konnte und entscheiden konnte.
Und wir sprechen immerhin über den größten österreichischen Aktienfonds, also nicht Österreich, sondern Aktien Österreich, wo, sagen wir mal so, wo österreichische Aktien drinnen sind, den du damals gemanagt hast, ne?
Ja, richtig, mit einer doch relativ, also es waren glaube ich damals 4 oder 5% vom gesamten Streubesitz der österreichischen Aktien in dem Fonds. Das heißt, man konnte da theoretisch auch recht viel bewegen.
Dass noch keine 5% Meldungen machen müssen damals, oder doch? Diese Überschreitungen von 4,99 auf 5,01 oder
wir
so.
Wir haben es versucht zu vermeiden, auch weil man diese Risiken im Fonds nicht haben will, dass man so viel von Einzeltiteln, aber es war manchmal notwendig. Ja.
Sprechen wir über diese Zeit 1996 bis 1998, zweite Hälfte der 90er Jahre. Welche Titel an der Wiener Börse hast du in besonders guter Erinnerung, die du in deinem Geschäft als Fondsmanager kaufen, verkaufen durftest?
Prinzipiell haben wir damals halt viel, da gab es noch die Kreditanstalt zum Beispiel, die mit Stamm- und Vorzugsaktien, genau. Es kam dann irgendwann zu der Übernahme durch die Bank Austria, wo mit relativ vielen Volatilitäten und es gab damals eben die erste und Girokreditübernahme, genau. Wo es da viele Dinge, die beide damals noch mit Partizipationsscheinen an der Börse waren. Worauf ich besonders stolz war, war die Semperit, die damals relativ stark mit ihren medizinischen Handschuhen in aus Thailand dort outgesourced haben und dort eine ganz tolle Story geliefert haben und ich habe die eigentlich von relativ frühzeitig, habe mir diese Story gut gefallen und die haben wir sehr lange im Portfolio gehabt und die waren einer der großen Treiber einer sehr schönen Outperformance-Phase in der Zeit, wo ich das gemacht habe.
Die hat sich ja vervielfacht irgendwie, die Aktie in der Zeit,
glaube ich. Die hat sich mindestens verzehnfacht.
Ja, Wahnsinn, also, nicht mehr genau im Tenbagger irgendwie. Ja. Und da ist man natürlich stolz, wenn so eine aktive Wette, weil in der Benchmark war es ja nie so riesig. Habt ihr den ATX als Benchmark gehabt damals?
Es war der ATX 50, weil der ATX 50. Immer schon relativ konzentriert war, auch damals schon, und das schwer abzubilden war. Aber das relative Benchmark-Denken war jetzt da noch nicht so ausgeprägt damals. Wir haben schon immer verglichen, wir haben es uns angeschaut, aber es war jetzt kein relatives Performance-Thema.
Okay. Diese Zeit ist auch geprägt davon gewesen, dass international die neuen Märkte gekommen sind. Der neue Markt, namensgebend in Frankfurt, die eStack, später Nasdaq Europe in Brüssel, in Wien hat es ein bisschen diese Fit-Markt-Bestrebungen gegeben. Wie geht man da als Fondsmanager damit um? War das für dich ein Thema? Es ist auf jeden Fall in deine Zeitschiene reingefallen und es waren österreichische Titel drin.
Es waren zum Teil österreichische Titel drinnen. Ich muss sagen, ich habe es zum Teil immer ein bisschen skeptisch beäugt. Das ist vielleicht überhaupt ein bisschen in meiner Natur, dass ich solche Megatrends in dieser Form immer auch etwas kritischer hinterfrage. Vielleicht manchmal auch damit auf der Strecke bleibe mit manchen dieser Dinge. Aber es war mir zum Teil diese Themen von keine Gewinne, nur Fantasie, was da irgendwie rauskommen kann. Ich war dem Ganzen eher skeptisch gegenüber, was aber jetzt kein großer Nachteil war, weil in meinem Investmentuniversum war ohnehin kaum was vertreten, was in diesem Bereich gefallen ist.
Also dieser Boom, wir sprechen da von Titeln, die schnell gegangen sind, wie eine SBO, eine Able, eine Topcall, Punkel. War da irgendwas dabei für deinen Fonds?
Prinzipiell, wir hatten Able, wir hatten Punkel, gab es schon, aber diese typischen neue Markttitel, diese internetbasierten Sachen, die hat es eigentlich in Österreich weniger gegeben.
Stimmt, ja. Deswegen war es auch für einen Fonds nicht so groß, das Thema natürlich, ja. Du bist dann zur ÖPAG gegangen als CIO, als Chief Investment Officer. ÖPAG, erklär uns kurz, die heißen ja heute anders. Um welches Institut handelt es sich dabei und was macht ein CIO dort?
Die ÖPAG heißt heute Valida Pensionskasse, ist eine der größten überbetrieblichen Pensionskassen, war schon damals und ich hatte damals, haben die gesucht, eben jemanden, der sich intern um das Thema Veranlagung, Asset Allocation kümmert und dort die Veranlagung verantwortet. Habe ich als eine sehr spannende Herausforderung gefunden und mit 28 war das irgendwie ein sehr...
Gratuliere, ja.
Schöne Auszeichnung, das machen zu dürfen.
Im Jahr 2000 bis 2004, da habe ich eine ganz starke Erinnerung an eine gemeinsame Aktivität, warst du bei Invesco. Und ich kann mich erinnern, andere Zeit, da haben wir uns damals getroffen in Monte Carlo, rund um das Formel-1-Wochenende. Und daraus ist ein bankenunabhängiges Fondsprodukt entstanden, der Austrostar-Fonds. Das war irgendwie so ein gemischter Fonds mit einem starken Österreich-Aktienanteil, den du als Fondsmanager gemacht hast. Wie ist die Erinnerung von dir an diesen Austrostar damals?
Austrostar war eine nette Idee, finde ich. Also wir haben damals, ich habe ja den österreichischen Aktienmarkt immer verfolgt.
Ja, genau.
Immer gern
gemacht.
Deswegen
haben wir dich auch ausgewählt.
Immer geliebt. Ja. Er hat mir auch gefehlt in meinen sonstigen Funktionen, die ich dort hatte, wo er jetzt nicht die Riesenrolle spielte. Und die Idee, das eben den Anlegern näher zu bringen, ich finde das bis heute noch eine spannende Idee, den Leuten zu sagen, ihr habt da Anteile an der Wirtschaft, ihr seid beteiligt an wichtigen Unternehmen, die man kennt und die man auch jeden Tag kaufen und theoretisch unterstützen kann, finde ich als Projekt bis heute spannend. Leider hat er dann nicht allzu lange überlebt, weil es einfach mal gesehen hat, es
wir
ist
haben
irgendwie
was
an den Vertriebskapazitäten.
Planung, genau.
Die Vertriebskapazitäten sind irgendwo gescheitert und es ist auch nicht bis heute nicht so einfach, glaube ich, den Österreicher zur Aktienkultur zu erziehen.
Absolut. Also wir haben damals eine tolle Performance gehabt mit dem Austrostar, dank dir, aber du hast das angesprochen, der Vertrieb war halt ein Problem, wir als Medium Partner und Initiator durften da nicht so wirklich, sondern haben nur die journalistische Rolle gespielt und deswegen haben wir vom Volumen her leider nicht hochbekommen und schade um den darauf folgenden Boom, da wären wir super positioniert gewesen mit dem Produkt und ich freue mich, wenn ich heute auf die Produkte von Sunrise Capital schaue, die in Wahrheit in dieser DNA mit On Austria und On Germany da letztendlich auch sehr erfolgreich spielen. In Vesco, da habe ich auch noch eine Memory und zwar Coppa di Pedalo auf der alten Donau mit Heinz Karasek und dir und so weiter. Auch da ein paar Worte dazu.
Ja, es war halt eine Zeit, wo man, also wie kam ich überhaupt zu Invesco? Es war, wie gesagt, bei der Pensionskasse spannend, aber wir hatten unter anderem auch eben mit verschiedenen internationalen Managern, die ich auswählen musste und so weiter, hatten wir Verträge und auf einmal kam dann zu meiner großen Überraschung ein Anruf aus London und ob ich nicht bei denen eine Rolle übernehmen wollte und das hat mich natürlich schon sehr gereizt, mit 30 einen internationalen Job dort anzunehmen. Und ich war dann eben dort für die Märkte Österreich und die Schweiz zuständig. Und damals gab es halt viel auch so an Kunden-Events und solchen Dingen. Das war damals auch noch eine andere Zeit, als man es heute vielleicht kennt. Und wir haben dann irgendwann einmal im Scherz diese Idee geboren, dass man halt da sportliche Events und dann haben wir gesagt, auf der Donauinsel ein, oder auf der alten Donau,
Donau beim Hofbauer,
Drehbootrennen genau. Beim Hofbauer. Und es war wirklich toll, weil man auch Wien ganz toll vermarkten konnte. Also ich kann mich immer noch erinnern, so viele Leute aus Linz, aus Salzburg, die nie geglaubt haben, dass man in Wien eigentlich da auf der alten Donau ein Paradies hat im Sommer.
Ja. Also das ist nein, es war super. Ich habe mich da jedes Jahr gefreut und es waren auch immer tolle Verkleidungen, kreative Namen für die Boote waren dabei und letztendlich hoher Fun-Faktor. Hat wirklich Spaß gemacht und wie du richtig sagst, 20 Jahre her war eine absolut andere Zeit. 20 Jahre ist auch das Stichwort für deine nächste Station, wo du jetzt wirklich 20 Jahre warst bei der SMN Investment. Und da ist der Begriff Managed Futures ganz stark mit dir verbunden und ich möchte den Beginn dieser Geschichte so mal starten. Was sind Managed Futures?
Also muss man wahrscheinlich zurückgehen. Wie gesagt, derivative Produkte, quantitativ, Zahlen war immer was, was mir gut gefallen hat. Futures sind Terminkontrakte. Terminkontrakte auf verschiedenste Dinge, auf Aktien, auf Währungen, auf Zinsen, auf Rohstoffe. Und Futures haben den großen Vorteil, dass man Futures nicht nur in der Long-Position halten kann und warten, dass diese Dinge auch steigen, sondern es war mir immer auch bewusst, wahrscheinlich eine Frühphase-Erinnerung mit der Leverage der frühen 90er, dass Märkte auch einmal fallen können. Und die Sache, dass man auch an fallenden Märkten Geld verdienen kann, hat mich eigentlich nie ganz losgelassen. Und meistens geht es sogar in der Abwärtsphase relativ schnell und man kann dort relativ gut Geld verdienen.
Es geht immer schneller nach unten, kann man sagen. Ne?
Richtig,
ja, genau.
Und Managed Futures hat mich insofern gereizt, dass das eigentlich nichts anderes ist, als dass ich in einem Programm oder dass ich versuche, alles das zu systematisieren, was man als Investor machen soll. Mhm. Nicht alle Eier in einen Korb legen. ganz breit diversifizieren, nicht gierig werden und die Wetten immer größer werden zu lassen, wenn man längere Zeit erfolgreich war und gleichzeitig aber keine Angst bekommen, wenn man längere Zeit, wenn es einmal nicht gelaufen ist. Alles sehr strukturiert und sich in Ruhe hinsetzen und Entscheidungen in einen Entscheidungsbaum zu gießen, den man aber dann durchzieht, egal ob es gerade gut oder schlecht läuft. Und man muss sagen, die Kollegen und teilweise Ex-Kollegen aus Erste Bank-Zeiten, die dort bei SMN waren, haben das schon einige Jahre vorher begonnen gehabt. Und diesen Fonds gibt es mittlerweile seit 27 Jahren und 28, glaube ich, mittlerweile 27. Und hat über diese 27 Jahre eine Performance von 7-8% per anno gemacht.
Super, ja.
Durch alle Marktzyklen. Und das hat mir gefallen von der Diversifikation her und finde ich bis heute eine spannende Geschichte.
2004 bis 2024 fällt auch 2008 rein, Lehman. Sprechen wir bitte konkret über den Ansatz, den du gerade beschrieben hast mit den Managed Futures auf SMM-Basis, auch weil da hast du den Einblick, was war Lehman da für ein Faktor? Das müsste dann überschaubar bis recht gut gewesen sein sogar, ne?
Also eigentlich, ich war wirklich happy bei Invesco.
Ja.
Aber ich habe 2004, war mir nach der 2001er Geschichte und so weiter, habe ich gesehen, also alle diese Housing und Bad Credit, Bad Loans, irgendwie war mir das Ganze nicht mehr ganz geheuer und haben mir gedacht, irgendwann passiert mal was.
Das heißt, du musstest die Long-Only-Seite verlassen, um ein gutes Gefühl für deinen Job.
Für meinen Job ein und gutes Gefühl zu haben, habe ich mir gedacht, eigentlich gäbe es da eine wirklich spannende Geschichte und ich glaube, das könnte wirklich toll sein. Und was mir gefallen hat, war die Idee, vielleicht mit einem in Österreich domizilierten Unternehmen, das dann besonders erfolgreich ist, weil das eben genau in so eine Marktphase wahrscheinlich gut passen würde und damit auch international sehr erfolgreich zu werden. Jetzt muss man sagen, einerseits 2008 ist wirklich passiert, also das habe ich relativ gut erraten. Zweitens hat der Fonds in der Abwärtsphase sein bestes Jahr der Geschichte gehabt. Der war damals 60% knapp im Plus.
Im Jahr 2008.
Im Jahr 2008, wo alles andere im Minus war.
Ich muss
wo ich aber jede Wette verloren hätte, ist, dass man dann nicht mit Geld zugeschüttet worden ist, sondern dass es eigentlich das Gegenteil war zum Teil.
Abflüsse wieder in Long-Produkte zurück. Okay. Ja, das ist ein Problem natürlich, weil Geld verdienen tut man ja vor allem auch über den Bestand, kann man ganz offen so sagen. Und je größer der ist, desto spannender wird es für einen Emittenten von Finanzprodukten. Deswegen mussten wir auch den Austros da rasch wieder stoppen. Kann man schon vorstellen, das hört man aber immer öfter eigentlich, oder? Dass gerade erfolgreiche Produkte dann letztendlich vom Volumen wieder reduziert werden. Wenn man Gewinne mitnimmt, wenn man sonst überall Verluste hat. Und weil man auch steuerfrei ausgleichen kann.
In so einer Phase. Ja, so einer Phase. Bei solchen Produkten. Ja. Normalerweise ist es schon so, dass eigentlich der positiven Performance folgt auch das Geld. Oft viel zu lang, glaube ich, was eben zu Blasen und solchen Dingen führt. Aber genau wenn man so contrarian ist, ist es umso schwieriger.
Und wie ist es euch gegangen in den Jahren davor? Die wären ja wieder eher long-only gut gewesen, 2004 bis 2007. Ne? Das ist ja für Managed Futures auch nicht schlecht, wenn der Trend stark ist, nach
prinzipiell,
oben halt in dem Fall. Ne?
Prinzipiell muss es nicht nach unten gehen. Ja. Man braucht einfach Trends in gewissen Gebieten. Schwierig war die Phase dann zwischen 2009 und 2020.
Waterfall Signale
und so. Ne? Ja. Gab es halt einige, ja, die Aktienmärkte sind immer gut gelaufen, aber sonst gab es halt mit einem doppelt gehebelten Aktienprodukt wären wir deutlich besser gewesen, long only, als mit, also es hat keiner gebraucht in dem Fall. Und die Performance war in Summe jetzt auch viele Fehlsignale. Ja. Ist erst 2020 wieder richtig spannend geworden, muss man sagen.
Und Aktien haben wir jetzt in den Mittelpunkt unseres Gesprächs gestellt. Welche anderen Märkte, Bondmarkt, Commodities und so weiter, auf wie viele verschiedene Märkte setzt man da so bei Managed Futures?
Also wir haben in unserer Phase dann 300 verschiedene Instrumente. Es war ein wirkliches Multi-Asset-Produkt, das eben neben Aktien, Bonds, Währungen auch alle möglichen Rohstoffe und so weiter und das auf der Long- und auf der Short-Seite handelt. Und in Wahrheit Diversifikation pur.
Und die Signale sind von euch selbst gekommen aus einem Programm und das wurde dann quasi ausgeführt durch Menschen wieder oder auch gleich durch den Kommen. Wie gut geht es da damit an Signal, dass du sagst, das kommt jetzt und ich muss eigentlich machen, auch wenn ich es gar nicht spüre?
im Endeffekt, wenn man was systematisch macht, dann muss man das so machen, weil Leben tut das Ganze davon, dass man, prinzipiell hat man das ja selber mal generiert, diese Geschichte. Und es steckt die Überzeugung dahinter, dass das, was man macht, richtig ist. Und man hat genau bedacht, wie, was braucht man an Streuung, welches Risikobudget hat man für welche Position. Und man überlegt aber nicht aus der Emotion heraus. Und genau das ist die Stärke von dem Produkt, dass man die Emotion weglässt. Die Emotion ist kein guter Ratgeber.
Und wie ist das Ganze dann gelaufen im Jahr 2020 mit der zweiten großen Verwerfung an den Aktienmärkten, Covid?
Gut.
Auch gut.
Gut, ja. Also gut. Ganz schwierig ist, wenn es ganz kurz nach unten geht, wenn es einen, zwei Tage nach unten geht. Aber sobald es ein paar Monate lang einen Trend gibt, ist es normalerweise gut und in Ordnung. Und was das Spannende ist, ist ja keine Sache, die man ausschließlich hat. Aber es ist eine Beimischung, eine vernünftige Beimischung, die eben aufgrund ihrer vollkommenen Nicht-Korrelation mit Aktien auf jeden Fall eine gute Ergänzung ist.
Hast du in deinem persönlichen Portfolio solche Bausteine auch als ausgleichendes Vehikel drinnen?
Sehr viel sogar.
Sehr viel, okay, sehr gut. In vielen Podcasts gibt es zwei so Milestones, die ich gerne erwähne und dieser bietet sich wieder dafür an. Der erste Milestone ist wann? Haben sich mein Gast und ich persönlich kennengelernt. Das war bei uns beiden definitiv in den frühen 90er Jahren in der Erste Bank. Und dann die zweite Milestone-Sache, wann macht sich mein Gast selbstständig? Und das ist bei dir wenige Wochen her. Wir sprechen von der Selbstständigkeit mit G-Mate Advisory. Ich kann mir vorstellen, was G-Mate heißt, lieber G. Gernot. Reden wir drüber. Was heißt G-Mate und was macht G-Mate Advisory?
Ja, im Prinzip, ich bin jetzt seit knapp 15 Jahren auch gerichtlich beendeter Sachverständiger, habe nebenher ein paar Gutachten geschrieben oder immer wieder Gutachten geschrieben, die ich halt so am Wochenende, am Feierabend mir meine Zeit vertrieben habe damit. Die Nachfrage nach dem wurde in den letzten Jahren größer. Gleichzeitig gab es ein paar institutionelle Investoren, Familien, Stiftungen, die Beratung über mehr so Asset Allocation und wie baue ich das Ganze auf und Diversifikation und all diese Dinge, die wir vorher hatten. Wo ich gesehen habe, da gibt es eigentlich relativ viel Potenzial und gleichzeitig kam irgendwo schon das Thema noch einmal, man sollte einmal was selber auch machen.
Muss man machen, ne? Ja,
genau. Und auch das Thema, bei mir hat sich privat ein bisschen was verändert. Also letztes Jahr sind relativ überraschend beide meine Eltern gestorben. Und
großes Mitgefühl.
Irgendwie habe ich mir gedacht, jetzt ist wahrscheinlich die Zeit gekommen, wo man mal überlegen muss, wie macht man weiter. Und das hat mir auch die Kraft gegeben zu sagen, man muss irgendwann noch mal was Neues machen. Weil jetzt habe ich das 20 Jahre gemacht, war spannend, war schön, hat viel Spaß gemacht mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber es war mir irgendwie wichtig, wieder mal was Neues zu machen.
Also diese Entscheidungsfindung kann ich ganz, ganz, ganz stark spüren natürlich. Wie geht's dir jetzt in den ersten Wochen der Selbstständigkeit?
Es ist wirklich noch relativ kurz, weil es ist jetzt gerade eineinhalb Monate. Ich habe auch ein bisschen Urlaub gemacht in der Zeit, aber sehr gut. Also mir wird nicht langweilig.
Die ganze Eröffnungsbürokratie hast hinter dich gebracht, Unternehmensgründung und so weiter. Da muss man durch.
Die muss ich aber ganz ehrlich sagen, also ich bin oft ein Kritiker von staatlichen Organisationen und solchen Dingen, aber das ist wirklich gut gegangen. Ich habe das praktisch alles online gemacht.
Okay, super.
Und wenn ich irgendwo Rat gebraucht habe, habe ich wo angerufen, habe nach kurzer Zeit jemanden am Telefon gehabt, der mir freundlich und kompetent Auskunft gegeben hat.
Na, das nehmen wir doch auch einmal gerne als positives Beispiel mit. Letzter LinkedIn-Punkt, da hast du auch eingegeben, Zielinvest ist jetzt nicht deine Firma, nehme ich an, sondern ein Mandat von dir, oder?
Das ist ein Kunde von mir, den ich berate. Okay. Also das ist eine Familienstiftung, wo man, ja.
Genau, wo man halt berät. Und jetzt kommen wir zum Sportlichen. Segeln und Laufen verbinde ich mit dir schon ziemlich lange. Ist auch gar nicht so schwer, wenn man die Social Media Postings anschaut, das dann letztendlich bestätigt zu finden. Das sind deine beiden Sportarten, oder? Die du aktiv gerne machst.
Ja, Segeln. Also ich komme eigentlich vom Windsurfen ursprünglich und dann hat sich das Segeln in den letzten Jahren, irgendwann wird man bequemer und will nicht mehr so stark nass werden. Laufen war mir immer schon irgendwo ein Bedürfnis. Also das mache ich nach wie vor gern und ich wohne da gleich gegenüber von dir und der Donaukanal vor der Tür lädt dazu ein, das regelmäßig zu machen.
Und bist du da eher ein Morgenläufer oder ein Abendläufer?
Ich bin fast ausschließlich ein Morgenläufer.
Ich kann das nicht. Aber ich bewundere alle, die das zusammenbringen. Ja, vor allem. Ich habe in der Früh schon so viele Sachen, die ich geträumt habe und unbedingt beruflich umsetzen muss, zu tun, dass ich in der Früh nicht zum Laufen komme einfach.
Das Älterwerden hilft.
Das Älter, das geht ja automatisch recht schnell. Lieber Gernot, vorletzte Frage. Was ist das, was dir jetzt an dem doch selbst gebastelten Job, glaubst du, taugt? Ich sage jetzt mal, glaubst du, weil du es ja noch nicht so lange machst. Das, was du jetzt genau machst. Warum man hast du dir so gestrickt? Du hast ja viele Möglichkeiten bislang im Geschäft.
Man tut sich leichter, Schwerpunkte zu setzen, die man selber definieren kann. Man kann sich die Zeit natürlich auch etwas leichter einteilen, wobei irgendwann wird der Terminkalender trotzdem voll, auch weil man selber dazu neigt, ihn anzufüllen. Und ich habe noch ein paar Ideen, die ich gerne, also auch so im Bereich nicht korrelierte Produkte, Asset Allocation, unterrepräsentierte Asset-Klassen, wo ich noch ein paar Ideen habe, für die ich jetzt ein bisschen Zeit brauche, um die noch umzusetzen. Aber da gibt es ein paar Projekte, auf die ich mich schon sehr freue.
Na, dann freue ich mich auch davon, wenn die Zeit reif ist, dann zu erfahren. Und die klassische Schlussfrage, ein Tipp an Schulabgängerinnen und Schulabgänger, junge Leute, die in der Finanzbranche arbeiten wollen. Wie gehe ich das heutzutage am gescheitersten an? Du bist der Jungunternehmer, jetzt sage ich mal, der nicht Hiring sein wird. Einige Leute suchen händeringend, finden niemanden wirklich. Hast du einen Tipp für junge Leute, die Fuß fassen wollen in der Branche?
Ich glaube, es ist momentan wieder einfacher, als es lange Zeit dazwischen war. Also es ist ja schon eine Zeit lang, war das auch zu wenig sexy, so nach der Finanzkrise. Und ich habe selber zwei Jungs, die gerade studieren und die haben sich beide für technische Berufe entschieden.
Auch nicht schlecht.
Aber ich glaube, wenn man so weltoffen ist, es ist ein Beruf, der sehr viel eben mit Nachrichten, mit Politik, mit Wirtschaft in Summe zu tun hat. Es ist ein unglaublich generalistischer Job, der sehr, sehr, sehr spannend sein kann und wahrscheinlich gar nicht so böse ist wie sein Image. Also ich glaube, man muss sich einfach drüber trauen und das probieren. Und ich glaube, die Möglichkeiten stehen offen, wenn man mit Zahlen irgendwie, sollte man nicht ganz verfeindet sein. Aber sonst, glaube ich, ist es ein sehr, sehr spannender Job.
Und das ist doch eine gute Nachricht zum Ende. Ich bin übrigens ganz deiner Meinung, sind tolle Chancen da. Lieber Gernot, das hat Spaß gemacht. Danke, dass du rübergekommen bist über den Donaukanal. Irgendwann einmal gehen wir mal laufen. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich glaube, Inspiration und Ideen pur. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.